Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich grüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir stehen am Ende mehr des Kirchenjahres, heute der Volkstrauertag. Nur noch ein Sonntag zwischen dem ersten Advent, wo ein neues Kirchenjahr beginnt. Wir freuen uns, dass wir in diesem Gottesdienst sozusagen ein volles Programm haben. Lilli Fleur Meyer wird heute ihre Taufe bekommen. Wir freuen uns auch darüber. Und ich habe ihre Kirche ohne Navi wieder gefunden. Es war kein Problem. Ich möchte Sie nun einladen, mit mir im Wechsel aus Psalm 121 zu beten, unter der Lila Nummer 749. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten.
Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und zu Ewigkeit. Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir für die Gaben, die du uns anvertraut hast, unsere Zeit und unser Leben, unsere Familien, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Kinder und unsere Träume. Lass uns in allem deine Güte erkennen. Lass uns das Staunen nicht verlangen. Lass uns das Geheimnis deiner Größe immer wieder neu erahnen. Sende deinen Heiligen Geist. Sei du uns auch jetzt nahe, wenn wir vor dich bringen, was uns bewegt, wofür wir danken können und auch das, was uns mehr belastet.
Du, Herr, bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Bitte Sie, jetzt. Unser erster Teil ist heute unsere Tauffeier. Und so lassen Sie uns zu Beginn der Taufe ein Tauflied anstimmen, das uns Detlef Block geschenkt hat. Es ist die Nummer 211. Wir singen alle 5 Verse. Gott, der du alles Leben schufst.
Musik.
Wir begrüßen ganz herzlich Familie Meyer mit den Paten, den Großeltern und allen Angehörigen. Wir freuen uns, liebe Familie Meyer, dass Sie heute nun Ihr drittes Kind, Ihre Lilly Fleur, in diesem Gottesdienst zur Taufe bringen. Beim Taufgespräch habe ich festgestellt, dass die Lilly sehr gerne lacht, sogar mit mir als absolutem Neuling. Sie hat auch gute Gründe, öfters zu lächeln. Neben ihren Eltern hat sie ja auch ihre beiden Brüder, Joel und Jim, die gute Aufpasser für sie sind, wenn sie nicht gerade andere Interessen haben. Ich denke in diesem Zusammenhang auch gerne zurück an die Oma Meyer, die leider so früh gehen musste. Und sie hätte auch heute ihre große Freude am achten Enkel, wenn sie das hätte miterleben können. Ich habe sie immer noch in guter Erinnerung. Liebe Eltern, Sie haben sich als Taufspruch ein Wort aus Psalm 91 gewählt, wo es heißt, denn er, Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dieses Psalmwort hat auch in der Musikgeschichte eine besondere Bedeutung bekommen. Es wurde oft vertont. Und so gibt es auch von Felix Mendelssohn Bartholdy eine wunderschöne Komposition, wunderschöne Gesangsstimmen. Man hat da fast schon den Eindruck, es gehe um einen richtigen Engelgesang. Es gibt aber auch heute bei dieser Taufe noch eine musikalische Überraschung, exakt zu diesem Taufspruch von Lilly. In diesem Psalmwort stehen Engel im Blickpunkt. Was sind Engel? Jeder hat da vielleicht auch etwas eigene Vorstellungen. Ich las einmal, Engel seien so etwas wie die erweiterten Hände Gottes. Also, damit wird ausgesagt, sehr eng mit Gott verbunden. In dieser engen Verbindung ausgesandt zum Dienst für Gott. In einer Kirche im Osten Deutschlands gibt es einen außergewöhnlichen Taufstein. Da steht ein Engel in Menschengröße mit zwei geöffneten Händen. Hände, die gut auch ein Baby halten können. Diese Engelshände bilden bei jeder Taufe so etwas wie die Taufschale. Und der Täufling wird im Vollzug seiner Taufe in diese Engelshände gleichsam gelegt, in diese erweiterten Hände Gottes. Mit der Taufe geht Gott ja auch mit ihrer Lilly seine eigene persönliche Verbindung ein. Und ihr Name ist unverlierbar, so bei Gott gespeichert. Der Zweitname Fleur, also übersetzt Blume oder Blüte, er erklärt gleichsam auch den Rufnamen von der Lilly. Denn Lilly, wenn man es vom Englischen ableitet, bedeutet ja die Lilie. Also eine Blumenart, eine schöne Blumenart. Und jede Blume hat ja ihre eigene Schönheit im großen Blumengarten Gottes. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, den Namen Lilly zu erklären, nämlich, dass es eine Kurzform ist von dem Namen Elisabeth. Und dann sind wir in der hebräischen Sprache, nicht im Englischen drin. Und da gibt es zwei Bedeutungen. Mein Gott schwört, er verspricht mir die Treue, oder mein Gott ist die Fülle. Also Lilly kann mal ganz ausführliche Studien zur Bedeutung ihres Namens betreiben. Aber wichtig, entscheidend ist, dass Lilly mit ihrer Taufe Wurzeln schlagen kann als Blume Gottes, als besondere Blume Gottes in seinem großen Garten. Ich wünsche Ihnen als Eltern und Paten, dass Sie hilfreiche Gärtner für Lili Fleur sein können, für diese Blume Gottes. Dass Sie sie im Gebet begleiten, im Erzählen der biblischen Geschichten. Sie bekommen heute ja auch eine Kinderbibel überreicht, eine gute Möglichkeit. Und dass Sie ihr vorangehen im Vertrauen auf Gott. Und nun freuen wir uns auf den musikalischen Beitrag zum Taufspruch der Lili. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich glaube, da hätten die Engel sogar eine Freude daran gehabt. Vielleicht hat einer sogar zugehört, diesem irdischen Gesang. Unsere Gesänge sind zwar noch irdisch, klar, sie können noch nicht so sein wie im Himmel, aber doch ist es auch viel Freude, was uns geschenkt wird im Singen. Und was der Lilly zugesungen wurde, Engel, sie müssen keine Flügel haben, aber ein freundliches Gesicht. Und so können uns immer wieder auch Menschen begegnen, die uns aufheitern, schon allein dadurch, dass sie uns freundlich anschauen. Wir hören nun Worte aus der Heiligen Schrift, wo deutlich wird, dass Jesus selber ja den Auftrag zur Taufe gegeben hat. Und Rainer Meyer wird uns diese Texte nun lesen, heute sozusagen stellvertretend als Schriftlesung, und wo wir dann danach miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Bitte erhebet sich, wenn möglich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Wir haben nun vor der Taufe noch zwei kleine Aufgaben, nämlich die Taufkerze von Lilly anzuzünden. Das wird dann die Patin machen. Und der Taufbaum bekommt wieder Zuwachs und da wird ein neues Blatt hinzugefügt. das Licht der Taufkerze brennt. Es erinnert uns auch, es kann uns erinnern an das Wort Jesu: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln gehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und so leuchtet es jetzt auch für Lilly Flöhr und soll sie begleiten auf ihren Wegen. Nun darf ich Sie bitten, als Eltern und Paten einen Kreis um den Taufstein zu bilden, dass Lilly die heilige Taufe empfängt.
Zunächst frage ich Sie als Eltern und Paten: Seid ihr bereit, dass Lilly Flöhr als Glied der Gemeinde Jesu Christi heute nun getauft wird? So antwortet: Ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass Lilly als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird und so begleitet wird? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott schenke euch Weisheit, Liebe und Kraft, um diese Aufgabe zu erfüllen. Lilly Flöhr, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich in dieses Leben gerufen hat, er erfülle dich mit seiner Liebe. Er mache dich zu einem Kind des Lichtes und des Friedens. Herr, bewahre dich auf allen deinen Wegen. Amen. Nun freuen wir uns, dass ein Pate noch ein Dankgebet sprechen wird und auch ein Fürbitte.
Lieber Vater im Himmel, wir freuen uns, dass du Lilly durch die Taufe in deine Gemeinde aufgenommen hast. Wir bitten dich, bewahre sie und halte sie in deiner Hand geborgen. Schenke ihr Freude an ihrem Leben. Gib, dass sie ihre Aufgaben in der Welt klar sehen kann und Sinn und Ziel in dir erkennt. Hilf, dass wir alle, Eltern, Paten und Gemeinde, das Vertrauen finden. Schenke uns die rechten Worte und hilf uns zum rechten Handeln, damit wir im Glauben als Vorbilder vorangehen können. Herr, wir vertrauen auf dich. Amen.
Es gibt zum Abschluss der Taufe und auch noch verschiedene Taufgeschenklein. Für die Paten eine Patenurkunde und für die Eltern eine Kinderbibel. Komm, lass uns feiern. Die Bibel für Kinder mit Fragen zum Leben, so steht's außen drauf. Sehr viele Bilder, sehr gut geeignet, um Kinder auf diese Weise auch zu begleiten. So lasst uns nun noch einmal einstimmen in ein Lied, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, 619, die Verse 1 bis 4. Zum zweitletzten Sonntag im Kirchenjahr hören wir auf ein Gleichnis Jesu aus dem Lukasevangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der ward vor ihm beschuldigt, er vergeude ihm seine Güter. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Leg die Rechnungen vor, denn du kannst hinfort nicht mehr mein Verwalter sein. Der Haushalter, der Verwalter sprach nun bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt das Amt von mir, ich verliere meinen Posten, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß wohl, was ich tun will, dass sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich nun meinen Posten verliere. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und er sprach: 100 Tonnen Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu dem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Scheffel Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm die Schuldurkunde und schreib 80. Und der Herr Jesus lobte den ungerechten Haushalter dafür, dass er klug gehandelt hatte. Liebe Gemeinde, beruflich hat er es weit gebracht, dieser Mann im Gleichnis Jesu. In seiner Firma ist er immerhin nach dem Chef die Nummer 2. Vielleicht Prokurist, vielleicht Chef der Personalabteilung oder der Finanzen. Eine vertrauensvolle Stellung. Allerdings, moralisch ist dieser Mann dem Spielraum, den er da hat, nicht gewachsen. Denn unter der Hand beginnt er auf Kosten des Betriebs in die eigene Tasche zu wirtschaften. Gelder werden umgeleitet und verschwinden in dunklen Kanälen. Aber die Gaunereien dieses Spitzbuben kommen ans Licht und vor den Chef. Sofort zitiert ihn der Chef zu sich und verlangt, alles offen zu legen. Zugleich schenkt er ihm reinen Wein ein. Deinen verantwortungsvollen Posten bist du los, du hast alles verspielt. Aber nun zeigt sich's, dieser Spitzbube schätzt seine Lage völlig realistisch ein. Er macht sich keine Illusionen mehr, den Chef vielleicht noch irgendwie umstimmen zu können. Er versucht auch nicht mehr, seine Gaunereien in ein besseres Licht zu rücken. Er weiß, er fliegt. Aber nun macht er aus seinem Rausschmiss noch das Beste zu seinem Vorteil. Das sind einige Untergebene, die ziemlich viel beim Chef noch Schulden haben. Er nutzt kurz vor seiner Entlassung seine Position noch einmal aus. Er tut diesen verschuldeten Untergebenen noch ein gutes Werk. Vor allem aber denkt er wieder an sich selber, an seinen eigenen Vorteil. Er ermöglicht ihnen, ihre Schulden, ohne dafür etwas tun zu müssen, zu reduzieren, nach unten zu drücken. Sie fälschen die Schuldurkunden, vermindern die Schulden noch weiter. Und er spekuliert darauf, die werden ihm das nie vergessen, dass er ihnen geholfen hat, ihre Schulden zu reduzieren. So schafft er sich Bundesgenossen, die werden ihn nach seinem Rausschmiss ja dann nicht auf der Straße sitzen oder stehen lassen. Er wird Unterkunft bei ihnen bekommen, so hofft er jedenfalls, denn als Bettler und als Durchreisender will er nicht da sein Leben nun verbringen, hart arbeiten auch nicht. So mit Hilfe dieser neu gewonnenen Freunde gut durchkommen. Das ist jetzt seine Devise. Und dann steht nun, völlig überraschend bei diesem Gleichnis, ein Lob. Und der Herr lobte diesen ungerechten Verwalter dafür, dass er klug gehandelt hat. Wie, so können wir fragen, lobt Jesus einen solchen Gauner, der kurz vor seinem Rauschmiss seine Firma noch einmal schädigt? Nun muss man bei den Gleichnissen Jesu beachten, normalerweise haben sie einen oder höchstens zwei Vergleichspunkte, auf die es ankommt. Jesus lobt hier nicht die Gaunereien dieses Verwalters. Ihm kommt es nur auf dessen Klugheit an, sein besonnenes Handeln in dieser Situation. Klug nennt er sein Handeln aus zwei Gründen. Erstens, dieser Verwalter schätzt seine Lage völlig realistisch ein. Und zweitens, er sichert sich entschlossen seine Zukunft. Die Gleichnisse Jesu haben ja einen bestimmten Hintergrund. Da kommt immer auch Gott selber ins Spiel. Aber auch wir als Menschen, unser Leben, unsere Beziehung zu Gott und sein Verhältnis zu uns. Im Chef dieser Firma, da spiegelt sich gleichsam etwas von Gott selber. Er ist der Eigentümer dieser ganzen Firma. Und da ist dann dieser Verwalter, in ihm spiegelt sich gleichsam der Mensch, wir als Menschen. Er hat eine außergewöhnliche Stellung vor Gott, der Mensch. Denn Gott wagt es, ihn gleichsam zum Verwalter einzusetzen. Er hat diesem Menschen ungeheuer viel anvertraut. Sogar diesen Biotop im All, unsere Erde. Ungeheuerlich, wie viel Gott an den Menschen delegiert, ihm überlässt. Das fängt in unserem persönlichen Bereich schon an, wenn Eltern so ein Baby anvertraut wird, wie zum Beispiel die Lilly. Was ist das für eine Gabe und was für eine Aufgabe zugleich? Ein Kind in allen Phasen und Herausforderungen seines Lebens zu begleiten und zu stützen. Es auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. Und darin liegt auch eine tiefe Würde des Menschen, dass Gott ihn mit solchen Aufgaben betraut, dass er uns so viel in unsere Hände legt und so viel zutraut. Ohne dass er eine perfekte Erziehung von uns erwartet. Natürlich ist alles irgendwie unvollkommen. Im Rückblick ist man oft gescheiter. Dies oder jenes hätte man vielleicht anders entschieden, anders machen sollen. Aber mit dieser Würdigung durch Gott sind wir auch in die Verantwortung vor ihm gestellt. Denn nichts gehört letztlich uns selber. Unsere Gaben und Aufgaben, sie sind Leihgaben Gottes. Für eine begrenzte Zeit uns anvertraut und alles hat sein Verfalldatum. Was heißt nun, klug zu handeln? Klug nennt Jesus jenen Verwalter, weil er seine Lage realistisch einschätzt. Er steckt hier nicht den Kopf in den Sand. Keine Vogelstrauß-Politik. Nein, er macht sich klar, jetzt schwimmen mir alle Fälle davon. Klug sein für uns als Menschen würde dann heißen, im Wissen um die Begrenztheit unseres Lebens, die Begrenztheit unserer Gaben und Aufgaben zu leben. Es gibt so eine wohl weit verbreitete Lebensweise, als würde uns alles auf ewig gehören. In meiner Vikarszeit war ich auch für einen kleineren Ort zuständig. Und da kam auch eine Beerdigung auf mich zu, wo ein Familienangehöriger ganz plötzlich verstorben ist. Es kam wieder Blitz aus heiterem Himmel. Und bei einem Familientreffen hatten sie alle noch zusammen gegessen, ein gutes Mittagessen eingenommen. Und der Opi, er war noch gar nicht so alt, es gibt ja auch junge Opis, da legte er sich dann einfach zu einem Mittagsschläfchen hin und er ist aus seinem Mittagsschlaf einfach nicht mehr aufgewacht. Man könnte sagen, ein schöner Tod, aber für die Angehörigen ein richtiger Schock. Ich unterhielt mich auch beim Trauergespräch mit einem jüngeren Mann, so Ende 20er Jahre, und er sagte mir angesichts dieses Schockerlebnisses, man sollte sich doch noch einen Rest an Religiosität aufbewahren. Die Leihgaben Gottes haben ein Verfalldatum. Klug ist, wer nach diesem Gleichnis Jesu seine Lage realistisch einschätzt, wie jener Verwalter. Vorbild sind nicht seine Gaunereien, sondern die realistische Einschätzung seiner Situation. Und ein zweiter Aspekt dieser Klugheit. Klug handelt er auch, weil er sich Verbündete verschafft, um eine noch lebenswerte Zukunft zu bekommen. Wiederum ist er nicht darin Vorbild, weil er die Schuldurkunden seiner Untergebenen fälscht und nach unten drückt. Von Interesse ist hier allein, dass er im richtigen Zeitpunkt seinem künftigen Leben entschlossen eine solide Basis gibt, zumindest als Versuch. Er schafft sich Verbündete. Die werden ihn ja nicht auf der Straße stehen lassen oder ihn unter einer Brücke schlafen lassen, nachdem er ihnen bei ihren Schuldurkunden so großzügig in Anführungszeichen gesetzt, entgegengekommen ist. Auch wir brauchen beim Bilanzziehen, beim letzten Termin vor unserem Chef, zumindest einen Verbündeten. Wir mögen nach unserem eigenen Urteil eine viel bessere Bilanz aufzeigen können wie dieser Verwalter im Gleichnis. Aber wir wissen auch, es gibt eine gewisse Blindheit in unserem eigenen Urteilsvermögen, wie wir uns selber sehen. So manche Bilanzen sind schön gefärbt und Dunkles übertüncht. Da ist auch viel Schauspielerei unter Menschen. Doch in unserer Verantwortung vor Gott endet alle Schauspielerei. Vor ihm sind die Bilanzen so, wie sie sind, ungeschönt und ungefärbt. Und wir bleiben vielen vieles schuldig, auch im besten Leben. Aber, und darauf hat sich ja ein Martin Luther 150%ig verlassen, wir haben ein ganzes Jahr Reformationsjubiläum gefeiert. Es gibt einen Verbündeten, einen, der unser Freund und Anwalt zugleich ist. Er schönt nicht unsere Bilanzen. Er ist kein Verharmloser. Er wird sogar im Wochenspruch als unser Richter vorgestellt. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Aber er ist ein einzigartiger Richter, denn zugleich ist er der, der alles in die andere Waagschale wirft, sogar sich selbst, damit aus unseren Minusbilanzen ein großes Plus wird. Ich stehe für dich gerade, ich nehm's auf meine Kappe. Nicht Richter gnadenlos. So zeichnen sich Menschen gerne aus, als gnadenlos. Klug ist, wer ganz auf diesen einen Verbündeten setzt und sich so entschlossen seine Zukunft sichert. Heute, am Volkstrauertag, geht es auch um Bilanzziehen vor der Geschichte, auch der Geschichte unseres eigenen Volkes. Es ist sehr gefährlich, wenn man sagt, das muss mal abgehakt werden, was da im sogenannten Dritten Reich passiert ist. Das brauche doch nicht immer hochgekocht zu werden. Wer diese schwerwiegenden Irrwege nicht irgendwann wiederholen will, der muss sich der Geschichte offenstellen. Wo waren die Anfänge, die Knackpunkte, die in diese totalitäre Diktatur geführt haben? Wir sind nicht dazu verurteilt, die Irrwege unserer Vorfahren einfach dann irgendwann zu wiederholen. Dazu gehört auch natürlich auf der anderen Seite eine offene Aufarbeitung etwa der DDR-Vergangenheit. Ich habe das noch erlebt, wenn man da rüberkam, wie man überall irgendwelche Spitzel vermuten musste. Volkstrauertag ist für mich aber nicht nur ein Trauertag, er ist auch ein Hoffnungstag. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Man hat ja lange in der Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich die beiden als Erbfeinde bezeichnet. So als ging es für alle Zeiten nur so, dass man sich gegenseitig bekriegt. Gott sei Dank ist das viel anders geworden. Und ein zweites Beispiel. Ich halte es für ein Wunder, dass Juden wieder in Deutschland leben wollen und da leben und es viele jüdische Gemeinden gibt. Es gibt ja einen wichtigen Prüfstein für die Echtheit einer Demokratie. Wie wird mit Minderheiten umgegangen? Klug denken und handeln. Darauf kommt es Jesus in diesem Gleichnis an. Realistisch unsere Situation vor Gott einzuschätzen und entschlossen unsere Zukunft zu sichern durch den, der dieses Gleichnis erzählt. Er ist unser wichtigster Verbündeter. Amen. Herr unser Gott, am Volkstrauertag ist sicher auch Trauer angesagt, aber es gibt auch Hoffnungszeichen, wie Völker heute miteinander umgehen können. Und dass Menschen, die so viel Leid erfahren haben, die als Minderheiten bei uns lebten, es wieder wagen, hier bei uns zu leben. Hilf du uns, dass wir klug leben, unsere Lage realistisch einschätzen und wissen, dass alles begrenzt ist, unsere Gaben und Aufgaben, unser Leben. Aber dass wir auch in dir einen Verbündeten haben, der uns trägt und hält. Amen. Lasst uns nun einstimmen in das Lied »Ich stehe in meines Herrn Hand« 374, die Verse 1, 2 und 5.
Thank you.
möchte Sie einladen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du es bist, der unser Richter ist. Denn du bist zugleich der, der alles für uns gegeben hat, sein Leben bis zur letzten Hingabe am Kreuz. Wir danken dir, dass diese Liebe es ist, die uns hält und trägt, nicht das, was wir als unsere eigenen Bilanzen vorlegen, und sei es auch ein gutes, in unseren Augen gutes Leben gewesen. Wir bleiben doch vielen vieles schuldig. Und so preisen wir dich, dass wir in dir einen Verbündeten haben, der nicht verharmlost und doch zu uns steht. Du eröffnest uns durch dich eine Zukunft in ein lebenswertes Leben, in ein Leben, das dir gehört und uns mit allen verbindet, die dir vertrauen. Und so gehe du mit uns auch in diese neue Woche hinein und begleite uns bei unseren Aufgaben. Und alles, was uns noch bewegen mag, wir nehmen es hinein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Sie, nochmals Platz zu nehmen. Empfanget den Segen und Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.